Stellt euch folgende Situation vor. Eines Tages slidet ein Mensch in eure DMs, ja, und fragt so, ja, und was geht? Hey, ich habe dein Profil gesehen, finde ich ganz süß. Und ihr guckt euch das Profil an und denkt so, wow, irgendwie hot, ja. Ja, und über die nächsten Wochen entspannt sich dann so ein Gespräch und irgendwann sagt die Person, ja, lass mal treffen, ich will dich sehen, ja. Dann macht ihr einen Videocall und da geht's richtig heiß her. Ihr schlaft ein und denkt so, wow, geiles Erlebnis. Am nächsten Tag wacht ihr auf und habt eine Nachricht bekommen von einem unbekannten Account. Und dann heißt es, bitte überweise 2000 US-Dollar, ansonsten landen Teile der Aufnahme von dem, was du gestern gemacht hast, im Netz. Klingt nach Black Mirror, oder? Aber tatsächlich ist das die Geschichte einer realen Recherche, die uns jetzt im nächsten Talk vorgestellt wird. Der Titel lautet Erpressung aus dem Internet, auf den Spuren der Cybermafia. Und die beiden Vortragenden sind Svea Eckert, die seit mehr als 10 Jahren als investigativ arbeitende Journalistin unter anderem für ARD und NDR unterwegs ist. Und viele werden ihre Stimme wahrscheinlich auch von diversen netzpolitischen Podcasts kennen. Und unterstützt wird sie von Chilieta Bayrami. Sie ist angehende Journalistin und studiert Iranistik hier an der Uni Hamburg. Es ist also ein Heimspiel für sie. Bitte einen sehr herzlichen Applaus für die beiden.
Danke, Katascha, danke, dass wir hier sein dürfen, heute hier und euch unsere Geschichte erzählen dürfen, die wir zusammen erlebt und recherchiert haben. Wir wurden ja eben schon vorgestellt, ich bin Svea Eckert, habe einen kleinen Frauen- und Technik-Podcast und genau, neben mir ist Chili.
Genau, ich bin Chilieta Bayrami und wie gesagt, ich studiere Iranistik an der Universität Hamburg und fange gerade als Journalistin an.
Und diese Recherche hat uns auch ein Stück weit zusammengebracht. Das wird Chili gleich ein bisschen mehr erzählen, nämlich wie die ganze Geschichte begann für uns beide und wie wir uns dann gemeinsam auf die Spur der Scammer gemacht haben und tatsächlich in Südostasien rausgekommen sind und dabei Menschen getroffen haben, die so gar nicht in unser Bild vom bösen Scammer und vom bösen Cyberkriminellen passen. Wir werden auch eingehen auf die Täter und auch auf die mafiösen Strukturen, die da inzwischen dahinter stecken und natürlich auch einen Ausblick geben auf das, was getan werden muss, was wir tun können. Jetzt hört sich das alles nach echtem guten True Crime an, aber es ist eine ja, ernste Geschichte und deshalb auch hier eine kurze Warnung in den Saal. In dem Verlauf des Talks geht es um Menschenhandel, um Gewalt und es werden auch explizite Bilder gezeigt. Damit gebe ich mal an dich, Chili.
Speaking of expliziter Content, so beginnt auch unsere Geschichte hier. Vor ungefähr 2 Jahren wurde ich im Juni von einem Freund von mir, wir nennen ihn Sebastian, panisch angerufen. Und er sagt zu mir, Chili, mir ist was Schlimmes passiert und ich weiß nicht, mit wem ich darüber reden kann. Was er mir dann erzählt hat, hat mich echt aus den Socken gehauen. Sebastian ist aus Rostock, Mitte 20 und sieht morgens eine Benachrichtigung auf dem Handy, dass er ein Match bei der Dating-Plattform Bumble hat. Mit einer jungen Frau, die Hannah heißt, sehr süß ist, frisch in die Stadt gezogen und auf der Suche nach neuen Bekanntschaften ist. Sebastian und Hannah haben den ganzen Tag sehr intensiv miteinander geschrieben und nach Feierabend wurde dann der intensiven Stimmung ein bisschen nachgegeben, was heißt ein bisschen ziemlich. Und es kommt direkt zum Cybersex mit Videocall. Beim Videocall sieht Sebastian auch eine Frau, die sich bewegt, aber er kann nicht hören, was sie gesagt oder was sie sagt, weil das Mikro kaputt ist. Sebastian zeigt sich völlig nackt und auf einmal ist der Videocall beendet. Was danach passiert, hat ihn so richtig geschockt. Ihr erkennt hier ein bisschen wenig auf dem Screenshot. Wir haben die von Sebastian bekommen und unkenntlich gemacht für den Vortrag. Aber er bekommt Screenshots von sich selber, indem er sich entblößt hat. Er wird bedroht, soll 2000 Dollar bezahlen. Und obwohl es ihm so peinlich gewesen ist, hat er sich an meinen Rat gehalten und Screenshots erstellt von diesen Chatnachrichten, falls er zu einem späteren Zeitpunkt nochmal zur Polizei gehen möchte. Die Nachrichten sind nicht nur so geblieben, sondern wurden immer intensiver. Es wurde nämlich Druck aufgebaut. Wir sehen hier auf den Screenshots, if you don't pay me all of your tagged friends will see this. Das bedeutet, man hat seinen Social Media Account sich genauer angeschaut, seine Freunde aus den Follows herausgefiltert und zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch schon etwa 4 Personen Screenshots geschickt von Sebastian, um so den Druck zu erhöhen, dass er Geld bezahlen soll. Zum Schluss bekommt er sogar noch eine Sprachnachricht. Die spielen wir jetzt nicht vor, aber in der geht es nur darum, oder in der wird gesagt, do you like it, man? Und spätestens dann ist klar, dass es sich nicht um eine Frau handelt, mit der er kommuniziert hat, sondern mit einem Mann, denn die Stimme war männlich. Trotzdem haben wir uns gefragt, wer ist eigentlich diese Frau? Also haben wir den Daten gefolgt, die uns am Anfang zur Verfügung standen. Wir haben einige Telefonnummern von Sebastian bekommen, uns die genauer angeschaut und dabei festgestellt, dass die Vorwahl immer auf die Philippinen gezeigt hat. Wir haben tatsächlich einfach mal ins Blaue hinein die Telefonnummern auch angerufen und entweder ist nicht abgenommen worden, die Nummern waren besetzt oder gar nicht vergeben. Genau, also hat es sich bei den Telefonnummern um ein Dead End gehandelt. Danach haben wir etwas gemacht, das vielleicht einige aus der Fernsehserie MTV Catfish kennen, und zwar die Fotorückwärtssuche. Und genau, dabei haben wir halt festgestellt, dass es die Frau auf dem Foto tatsächlich gibt, aber es sich nicht um Hannah handelt, sondern um eine koreanische Influencerin. Bei dem Profil, das Sebastian begegnet ist, handelt es sich um einen klassischen Profilaufbau. Die Profile werden regelmäßig gut und authentisch gepflegt, es wird öfter gepostet, Bilder werden von real existierenden Personen gestohlen, zum Beispiel auch PornodarstellerInnen, um so quasi Authentizität, ihr wisst, was ich sagen will. Genau, die Bilder werden gestohlen, authentische Profile werden erstellt, sodass die Leute halt denken, hey, ich schreibe da mit einer echten Person, es sieht nicht aus wie ein KI-Foto, sondern das ist ein Mensch, mit dem ich kommuniziere. Genau, dabei haben wir halt festgestellt, dass die ersten Spuren uns in Richtung Südostasien schicken. Zunächst hat sich aber auch nicht mehr ergeben als das, was wir zu dem Profil finden konnten. Genau. Das, was Sebastian erlebt hat, ist leider kein Einzelfall. Das Phänomen nennt sich Sextortion und zu dem Phänomen gibt es auch schon zahlreiche Selbsthilfegruppen, in die wir auch reingeschaut haben. Betroffen sind vornehmlich Männer aller Altersgruppen und sozialer Schichten, vor allem aus wohlhabenden Ländern wie den USA, UK, Frankreich und natürlich auch hier in Deutschland. Wir haben mit vielen Betroffenen geschrieben im Laufe der Recherche und gesprochen, doch aus Scham wollte keine Person vor die Kamera treten. Gesucht haben die Betroffenen Unterschiedliches. Manche dachten an ein schnelles Miteinander, wollten einen flotten Seitensprung oder haben tatsächlich einfach nur die große Liebe gesucht. Die Scammer, auf die die Betroffenen reingefallen sind, haben teilweise Wochen, Monate lang mit den Betroffenen geschrieben, um so tatsächlich eine Art Beziehung zu ihnen zu führen. Und durch den intensiveren Kontakt haben sie sich so auch die Möglichkeit verschafft, Zugriff zu gewinnen auf die betroffenen Kontakte.
Genau, das ist jetzt so ein Video, was auch in dieser Facebook-Selbsthilfegruppe gepostet wurde. Und da, wir fanden das ganz gut, weil man damals tatsächlich auch sieht, wie so ein Call abläuft, weil einer der Opfer, der hat einfach mal mitgefilmt und da sieht man die Scammerin, die wartet darauf, dass das Opfer tatsächlich auch vor der Kamera erscheint und setzt ihn auch mit entsprechenden Nachrichten sozusagen unter Druck und als er nicht erscheint, macht sie die Kamera auch sofort zu.
Genau. Wir zeigen euch noch ein paar kleine Passagen von Menschen, die in diesen Selbsthilfegruppen geschrieben haben. Einige sollten $15.000 zahlen, andere $75.000. Was sie alle gemein haben, ist, dass sie nach dieser Erpressung Angstzustände und schwere Schlafstörungen hatten, teilweise Wochen nach dem Ereignis der Erpressung. Also der psychische Schaden ist enorm.
Das haben uns auch Betroffene erzählt, wie Sebastian, dem das ja auch so ging.
Tagelang nicht gepennt. Genau. Am 29. April diesen Jahres, also fast ein Jahr nachdem Sebastian das passiert ist, hat dann auch die britische Polizei vor allem an Schulen vor Sextortion gewarnt. Es kam zu Selbstmorden unter Schülern, deren Nacktbilder durch Scammer in ihrem Umfeld verteilt wurden.
Also die Folgen sind durchaus schwer für die Betroffenen. Also nicht nur finanzieller Schaden, sondern eben auch psychischer Schaden. Was aber spannend war hier bei dieser Warnung ist, dass auch die National Crime Agency, also auch internationale Behörden, was die Täter, Täterinnen angeht, auch nach Südostasien zeigen, dass die Spuren dorthin führen. Da ist eben Westafrika im Gespräch und Südostasien. Und das hat uns sehr interessiert und da haben wir gesagt, okay, dem wollen wir weiter nachgehen. Und jetzt würde man ja auf den ersten Moment denken, so sieht ein Krimineller aus, ja. Der sitzt also im Hoodie vor lauter Monitoren und macht da sein bösartiges Geschäft. Ja? So würde man sich so landläufig einen Cyberkriminellen vorstellen. Aber das ist heutzutage ganz anders. Ja? Wissen ja viele von euch auch. Und wir tauchen jetzt mal intensiver ein in diese Welt der Cyberkriminalität. Und das sind Menschen, die das eben nicht freiwillig machen, oder weil sie sich irgendwas davon versprechen oder weil sie einfach böse sind, sondern das sind Menschen, die ausgebeutet werden. Und aufmerksam hat uns da ein Artikel der New York Times gemacht mit dem Titel 7 Monate im Innern von einem Online-Scam-Labor-Camp. Und dort berichtet ein junger Mann, ein junger Chinese, wie er über 7 Monate dort eingesperrt war. Er ist dann später entkommen. Wie er dort ausgebeutet wurde und wie er dort Menschen betrügen musste und wie er mit einem Kartell dort zusammenarbeiten musste, sich dort sogar hochgearbeitet hat. Da kommen wir gleich noch dazu. Er nimmt mit tatsächlich, es gelingt ihm wie eine Art Whistleblower, zahlreiche Dokumente, zahlreiche Fotos, zahlreiche Buchhaltungsunterlagen. Also es ist ein richtig fetter Ordner. Das gelingt es ihm rauszuschmuggeln und das an die Öffentlichkeit zu bringen. Und er hat bislang nur anonymisiert gesprochen, auch in dem Interview mit der New York Times und auch mit späteren Medien, hat sich aber nun entschieden, tatsächlich auch sein richtiges Gesicht zu zeigen und auch seinen vollen Namen zu sagen. Und ich habe ihn gefragt, ob er mir eben für diesen Kongress nochmal ein Interview gibt und mir erzählt, wie es war. Und das ist er.
So my name is Yihao Lu, aka Neil Lu in prior reporting, and now I decided to disclose my identity as Yihao Lu. So I was initially taking the job opportunity or gig opportunity to work as English to Chinese translator in Thailand, and it turns out it was not a real job, but a job scam.
Und damit ihr besser verorten könnt und verstehen könnt, wo diese gesamte Geschichte spielt, habe ich einmal diese Karte mitgebracht. Ihr seht Myanmar und ihr seht auch diese Grenzregion. Ne? Da haben wir China, da haben wir Laos, da haben wir Thailand. Und an dieser Grenze Thailand-Myanmar am Mueang River, das ist ein Grenzfluss, ein Grenzbereich, dort spielt diese Geschichte. Und wir zoomen mal weiter rein. Neo glaubt also an einen Englisch-Übersetzer-Job in Bangkok, auf den er sich bewirbt. Er wird dann am Flughafen abgeholt und verschleppt. Und am Anfang denkt er noch, okay, die Work-Location liegt halt irgendwie ein bisschen outside, aber die Fahrt dorthin dauert 2 Tage und dann ist dort noch so ein illegaler Grenzübertritt dann eingeplant und am Ende sind die Leute auch nicht mehr freundlich und es werden auch immer mehr, die ihn begleiten. Und es kommen auch noch andere Leute dazu, die genauso wie er völlig ahnungslos sind. Und dann weiß er ist auf einen Jobscam reingefallen, beziehungsweise es kommt ihm eigentlich tatsächlich noch später. Er landet also hier in der Dong Mae Zone, da seht ihr diesen Mueang River, diesen Fluss, diesen Grenzfluss, wo auch klar ist, wenn du nicht durch den Fluss schwimmen willst, ist es wenig Entkommen möglich. Das sind Gebäude, die sind entstanden, teilweise noch kurz vor Corona, eigentlich für Unterstützung für Casinos. Da sollten Casinos hochgezogen werden. Aufgrund von Corona wurde das nichts. Und dann sind diese Gebäude, ich sag mal, umgewidmet worden. Und in dieser sehr instabilen Region, wo es viele Konflikte gibt, viele Machthaber, viel Korruption und auch immer wieder Krieg, ist sozusagen ein Nährboden entstanden für Online-Betrug, illegales Glücksspiel, Geldwäsche, Drogen und Menschenhandel. Und Neo ist es dann gelungen, Fotos aus dem Camp später dann herauszuschmuggeln. So sieht es dort innen aus, also sehr kasernartig, sehr schlicht. Und er findet sich dann dort wieder, umgeben von einer hohen Mauer, Stacheldrahtzaun und auch Security. Und er hat auch zu mir gesagt, ich bin kein Held. Ja? Ich bin so ein Buchhaltertyp. Und ich habe am Anfang mal über Flucht nachgedacht, aber dann habe ich nicht mehr gemacht, weil ich einfach Angst hatte. Er wird dann sozusagen eingepfercht oder schläft dann in solchen Mehrbettzimmern, auch mit Menschen, die so ähnlich wie er, so unbedarft dorthin verschleppt wurden und bekommt als erstes mal eine kleine Trainingseinheit zum Scammen.
They were literally including some sort of some successful cases, successful achievement that they had done, in which a female doctor in China was scammed out of 2 million Chinese yuan, which is a huge sum of money. I think that's around 250 euros worth of money. And they use that chat history as successful cases for the newcomer to study. I was like, this is fucking diabolical.
Genau, er kann also seinen Augen nicht trauen, dass er nun auch Menschen scammen, abziehen soll. Und das Ganze geschieht so, hier ist jetzt tatsächlich ein kleines Video, was er später gemacht hat, dass diese Accounts vorpräpariert und gepflegt werden. Das macht ein eigenes Team. Ne? Das hat Chili vorhin schon erwähnt, dass diese Accounts hochgezogen werden. Er hat mir jetzt hier zu diesem Bild konkret erzählt, hier handelt es sich um Chinesen, die abgezogen werden, um WeChat-Accounts. WeChat hat höhere Sicherheitserfordernisse als jetzt WhatsApp oder so. Man braucht eine SIM-Karte, ein Handy für einen Account und kann nicht multiple Accounts machen auf einen, also sozusagen für einen Anbieter. Genau, das zeigt das nochmal. Genau, hier ist erstmal die Scamming Area. Sieht so ein bisschen aus wie ein Großraumbüro, nur dass die Menschen hier eben nicht freiwillig arbeiten. Und hier ist es so gewesen, dass die Uhrzeit angepasst wurde an die Uhrzeit des Landes, das gescammt wird. In dem Fall war es jetzt China, also dieses Kartell hat Chinesen abgezogen. Und so wurde dann auch die Uhrzeit 10.30 Uhr Arbeitsbeginn, 23 Uhr Arbeitsende. Und hier arbeiteten unterschiedliche Menschen, 70 ungefähr, unterschiedliche Nationalitäten. Es gibt ja auch so eine Art Manual in diesem Fall war es keine Sextortion, sondern für den sogenannten Pickbutchering-Scam. Und das ist so eine Art Trickbetrug. Und das kommt auch aus dem Chinesischen oder ist eine Anlehnung an ein chinesisches Sprichwort, an einer chinesischen Redewendung. Und da geht es so darum, wie ein Bauer, der Schweine züchtet, werden also um damit Gewinn zu machen. So machen das auch die Betrüger, die langfristige Beziehungen pflegen mit ihren Opfern, um sie sozusagen zu mästen, fett zu machen und dann am Ende daraus Profit zu schlagen. Also da geht es am Anfang erstmal um kleine Geldbeträge. Ja, Schritt 1, Datensammlung, haben wir schon drüber gesprochen. Schritt 2, Freundschaftsanfrage, ja, also über Dating-Plattformen passiert das tatsächlich auch, aber genauso über Instagram oder über Facebook werden die Leute angeworben. Schritt 3, ist dann die Anleitung zur ersten Überweisung. Meistens geschieht das ganz beiläufig nach Motto, mir geht es ja finanziell so gut, ach, das liegt daran, dass ich in Krypto investiere. Dann werden die Leute auf eine spezielle Plattform gelockt und sollen dort investieren. Ja, und dann kommt auch schon die Ernte. Da wird erstmal ein niedriger Betrag eingezahlt und auch ausgeschüttet. So wird Vertrauen erzeugt. Dann wird das Opfer übergeben an einen Senior Scammer, der dann diese Beziehung weiterführt. Und es geht im Prinzip auch im letzten Schritt immer darum, dass das Opfer immer mehr Geld investiert. Am Ende gibt es dann so einen Crash, sozusagen diese Webseite versagt. Es gibt eine Fehlermeldung, upsi, und das ganze Geld ist weg. Und wir haben auch mit Ermittlern dazu gesprochen. Und hier in Deutschland gibt es einen spektakulären Fall, zum Beispiel aus Bayern, da hat ein Opfer wirklich 1,5 Millionen Euro an so einen Scammer überwiesen. Ich war erstmal so, what? Wer hat 1,5 Millionen Euro? Aber Staatsanwaltschaft meinte zu mir, Frau Eckert, Sie haben ja keine Vorstellung. Okay. Der Durchschnittsschaden liegt so bei 80.000 Euro, was ich auch schon stabil finde. Genau, ich glaube, Neo hat dazu auch noch was gesagt. Das muss ich kurz anmoderieren, sonst ist es, kann man es nicht gut verstehen. Das Ganze passiert nicht freiwillig, sondern unter massivem Druck und auch physischer Gewalt. Und genau das hat er auch erlebt. Also er ist dort tatsächlich mit Elektroschocks, hat dort Elektroschocks erlebt und er ist dort auch geschlagen worden. Und davon berichtet er auch.
They decided to enforce it with physical punishment, torture me. So the standard routine of every torture starts with the electric baton. So they use the electric baton to electroshock me for, I don't know, two minutes, things like that. And after that, they usually bare hand or use some sort of PVC tube to beat me up.
Genau, diese Berichte kennen wir nicht nur von ihm, sondern es gibt inzwischen zahlreiche Menschen, die dort wieder rausgekommen sind und die genau Vergleichbares berichten. Das ist jetzt davon auch ein Foto, es ist eigentlich ein Video, es gibt ein Video davon, von dieser, so wie er dort gequält wird, dass es davon ein Video gibt, hat den Hintergrund, dass er später gegen Lösegeld freikommt. Seine Eltern bezahlen 30.000 Euro an dieses Kartell und so wird er am Ende freigelassen. Und dieses Video ist an seine Eltern geschickt worden, um diese Lösegeldzahlung zu ermöglichen. Wir wollen einmal kurz auf die Täter eingehen. Wer steckt dahinter? Wie ist so eine mafiöse Struktur aufgebaut? Und ich würde es gerne machen an diesem Beispiel von dem Xizhe-Kartell, also dem Kartell, in dem Neo auch gearbeitet hat, weil dort gibt es eben sehr detaillierte Unterlagen dazu. Ganz unten sind die Arbeiter, verschiedene Gruppengrößen, 4 bis 20, die sind in Teams unterteilt, das sind die sogenannten Cybersklaven, Menschen, die dort unfreiwillig arbeiten, durch Menschenhandel dorthin gekommen sind. Die bekommen auch ein kleines Gehalt, das können sie dann in diesem Camp für Essen und Drogen auch ausgeben, auch für Prostituierte gibt es dort zum Beispiel auch. Und das Geld, was dann erbeutet wird, geht eben an Teamleader, die diesen Teams jeweils vorstehen. Oben drüber stehen dann die Geschäftspartner, denn diese Teams müssen überwacht werden und es muss viel auch rundherum organisiert werden. Ne? Also wir reden über Menschenhandel, wir reden über Geldwäsche, also wir reden hier über groß angelegte kriminelle Strukturen und ganz oben steht in diesem Fall der Gründer des Kartells. Neo hat sich dort als Buchhalter hochgearbeitet und in diesen Monaten, weil er auch selber gesagt hat, er wollte nicht Leute betrügen und es war irgendwie so für ihn so ein Weg, von diesem Betrug wegzukommen. Gleichzeitig war es für ihn auch ein Weg, Wissen über dieses Kartell zu erlangen und er hat tatsächlich auch die gesamten Buchhaltungsunterlagen am Ende, konnte er in eine Cloud hochladen, weil das war so seine Idee von Rache, wenn ich nun schon hier bin und wenn ich nun hier gefangen bin, dann nehme ich alle Informationen mit, die ich sammeln kann und lade die irgendwo hoch. Diesen Ordner hat er dann tatsächlich auch noch vor seiner Befreiung der New York Times zugespielt, weil er so Angst um sein Leben hatte, dass er dachte, okay. Selbst wenn es mich erwischt, die Informationen sind draußen. Vielleicht nur kurz, warum hatte der eine Kamera und ein Telefon? Er musste die Stromzähler immer fotografieren, um dann die Abrechnung zu ermöglichen. So ist er im Prinzip überhaupt an Telefon gekommen. Genau, und er sagt jetzt, glaube ich, noch was zu dem Umsatz, den Sie gemacht haben.
The cartel of 60 to 70 personnel amassed or scanned and 9 to 10 million RMB from the Chinese victim, which is around 1.1 to 1.2 million euros in general in six months. And I could tell you, the thing is, this cartel should be deemed as small timer in that region.
Genau, es ist ein kleines Kartell, in dem er gearbeitet hat. Hier seht ihr mal eine Karte, wo ein paar mehr drin sind. Es gibt die entlang dieses ganzen Flusses, es gibt Hunderte davon, Hunderte in Myanmar, aber auch in Kambodscha, in Laos und auf den Philippinen. Die Zahl der zwangsverschleppten Menschen wird auf 80 bis 100.000, haha, hier fehlt eine Null, geschätzt von der UN. Also da gibt es einen UN-Report dazu. Die Umsatzschätzung, die dieser UN-Report macht, beläuft sich auf 7,5 bis 12,5 Milliarden US-Dollar nur in Kambodscha. Bei den anderen Ländern konnten sie keine substanziellen Zahlen zusammentragen. Deswegen gibt es die Zahlen nur für Kambodscha. Das ist das halbe Bruttoinlandsprodukt von dem Land. Ja. Und das übersteigt zum Teil oder inzwischen den Umsatz von Drogenhandel in der Region. Also wenn man mit Ermittlern spricht, also mit Interpol, die dort ermitteln, die sagen, das löst gerade den Drogenhandel ab, das ist wie ein Virus, das breitet sich in dieser Region, in Südostasien, massiv aus. Und die Täter, meist chinesische Mafia, chinesische Kartelle, also trifft auch auf die anderen zu. Genau, was tun? Es ist schwierig. Es gibt eben Rettungsaktionen, Beratung durch NGOs. Es gibt polizeiliche und militärische Aktionen vor Ort durch Behörden. Es gibt Fahndungen nach den Köpfen, die sind teilweise auch mit Sanktionen belegt durch die USA. Am Ende hilft natürlich nur eine Stabilisierung der betroffenen Länder und Interventionen auf Regierungsebene, weil sich diese mafiösen Strukturen teilweise bis in die Regierungsebene auch hineinziehen. Lass uns zurückkommen. Was können wir hier tun?
Genau.
Und was ist eigentlich mit Sebastian?
Dem geht's hoffentlich gut. Zurück zu Sebastians Geschichte. Also, ihr erinnert euch. Er wurde betrogen, hat Gott sei Dank nichts bezahlt. Wurde er von dem Cybersklaven Neo, den wir gerade eben gesehen haben, betrogen? Nein, das Kartell hat nur Menschen um ihr Geld gebracht, die chinesischsprachig gewesen sind. Aber die Erpressung, die Sebastian erlebt hat, kam aus einer vergleichbaren Scam-Fabrik, höchstwahrscheinlich. Aber was können wir hier in Deutschland zum Beispiel dagegen tun? Wir benötigen auf jeden Fall geschulte Ermittlerteams und Schwerpunktstaatsanwaltschaften, denn es ist offensichtlich, dass das Problem im Laufe der Zeit nur noch schlimmer wird und immer mehr Leute betreffen wird. Die großen Plattformen müssen dafür sorgen, dass sie die Nutzenden schützen und Verantwortung übernehmen dafür, dass solche Scams auf ihren Plattformen nicht mehr stattfinden, zum Beispiel die Riesen Facebook, Instagram und wie sie alle heißen. Auch potenzielle Opfer müssen sensibilisiert werden. Das bedeutet, dass sie auf ihre Handlungsmöglichkeiten verwiesen werden, dass sie zur Polizei gehen können, dass sie auf gar keinen Fall Geld bezahlen sollen, dass sie nicht alleine damit sind und vor allem, dass sie sich nicht dafür schämen müssen, dass ihnen das passiert ist, weil es allen passieren kann.
Genau, also das ist, finde ich, auch das Allerwichtigste. Tatsächlich der letzte Punkt, das war ja ein Glück, dass er dich anrufen konnte, Sebastian, dass er jemand hatte, an den er sich wenden konnte und der ruhig geblieben ist und gesagt hat, okay, was kann passieren? Nichts kann passieren, mach nichts.
Ja. Nichts zahlen, alles dokumentieren, falls man dann irgendwie sich überlegen möchte, doch nochmal zur Polizei zu gehen, falls man die Kraft dazu hat. Das ist halt bestimmt auch sehr anstrengend.
Und sein Umfeld hat auch überraschend gut reagiert. Ne? Also diese Fotos sind ja an ein paar sehr enge Freundinnen und Freunde gegangen. Er hat daraufhin gleich eine Nachricht hinterhergeschickt nach dem Motto, bitte nicht öffnen.
Wurde auch nicht geöffnet, Gott sei
Wurde
Dank.
Wurde auch nicht geöffnet, wahrscheinlich.
Genau.
Auf jeden Fall hat ihn keiner darauf angesprochen und alle haben gesagt, okay, sie finden es witzig oder sorry, dass dir das passiert ist.
Trotzdem, reden hilft. Wenn man nicht die Möglichkeit hat, mit Familie und Friends darüber zu reden, keine Ahnung, Tagebuch schreiben, zur Kirche gehen, zur Seelsorge, Therapie anfangen oder nach Selbsthilfegruppen online suchen. Das Wichtigste ist, dass es eine Awareness gibt für das Thema und dass die Leute sich nicht schlecht fühlen dürfen.
Ja, die Sebastian ist nicht zur Polizei gegangen. Auch einige andere Opfer, Betroffene sind nicht zur Polizei gegangen. Ich verstehe das aus Opferseite. Auf der anderen Seite, wenn die Leute sich nicht trauen, zur Polizei zu gehen, werden diese Fälle nicht aktenkundig.
Kommen nicht in der Statistik vor.
Kommen sozusagen nicht in der Statistik vor. Es gibt eine große Dunkelziffer. Deswegen tappen wir da auch so ein bisschen mit den Zahlen, was Deutschland angeht, sage ich mal, im Dunkeln, literally. Okay, das war's jetzt. An der Stelle bleibt uns vor allem Danke zu sagen. Danke, dass ihr hier wart. Danke, dass ihr zugehört habt. Danke natürlich an unsere Protagonisten und auch an die Sender, die diese Recherche ermöglicht haben. Und es ist ganz wichtig, wir sind da weiter dran an dem Thema und es soll auch ein Aufruf sein an euch. Also meldet euch bei uns oder erzählt es weiter, dass wir da dran recherchieren. Wir wollen dazu nochmal publizieren. Wir wollen weiteren Spuren nachgehen und freuen uns tatsächlich über jeden Hinweis. Dankeschön.
Ja, vielen Dank ihr beiden für diese ja auch ziemlich erschreckende Recherche. Wir haben jetzt noch ein wenig Zeit für Fragen und da schaue ich schon mal Fragen zu den Signal Angels. Es gibt nämlich eine Frage aus dem Internet.
Ging es bei den Sextortions jetzt eigentlich immer nur um Geld oder um Aktzocke oder haben die Kartells auch auf andere Dinge zu erreichen, wie zum Beispiel Einfluss in Firmen oder Informationen?
Also davon habe ich jetzt noch nicht gehört. Könnte ich mir auch als möglich vorstellen, aber wir haben tatsächlich die Fälle, mit denen wir jetzt zu tun hatten, da ging es am Ende immer nur um Geld.
Vielen Dank für diese Frage und damit gebe ich zu Mikro Nummer 4 für die nächste.
Ihr habt erzählt, dass da die Hälfte des Bruttoinlandsprodukts an Umsatz gemacht wird. Wie wahrscheinlich ist es dann, dass das Land politisch dagegen vorgehen möchte?
Ist genau das Problem. Also es ist gerade kürzlich bekannt geworden, dass das sozusagen tatsächlich bis in die Regierungskreise hineinreicht, also dass Mitglieder des Kartells auch Mitglieder der Regierung sind. Und das macht es eben so wahnsinnig schwierig. Also man muss tatsächlich sagen, Kambodscha ist noch das offenste Land in der Region. Das ist tatsächlich das Land, wo auch internationale, wo es auch eine gewisse, also wenn man von Zusammenarbeit sprechen kann, aber wo es noch eine gewisse Bereitschaft gibt. Aber Myanmar, weiß ich, oder auch Laos, für Behörden hier aus Deutschland irre schwierig. Irre schwierig, da irgendeine Zusammenarbeit hinzubekommen. Ist genau Teil des Problems. Danke.
Vielen Dank für diese Frage und damit schaue ich noch einmal fragend in Richtung Signal Angels.
Wurden die Drohungen, die Bilder zu veröffentlichen, eigentlich meistens auch durchgesetzt oder sind es eher leere Drohungen?
Teils, teils. In einigen Fällen wurden sie durchgesetzt, in anderen Fällen fehlten dann den Scammern die Kontaktinformationen zu den Umfeld der Betroffenen. Also ja, es gab auch einen Fall, wo die Mutter von einem Betroffenen ein Bild zugeschickt bekommen hat. Also die machen schon ernst, was das angeht.
Ja, die haben ja nichts zu verlieren.
Nee.
Also sie haben halt oft nicht an alle Kontakte gleich geschickt, sondern meistens erstmal so an ein paar,
genau.
So als Drohung und dann nochmal an ein paar. Aber wenn dann nicht gezahlt wurde, war dann irgendwann auch Schluss.
Ja.
Vielen Dank für diese Frage und damit gehen wir zu Mikro Nummer 1.
Ja, auch von mir vielen Dank für den interessanten Vortrag. Mich würde interessieren, warum genau haben sich denn diese Kartelle besonders da angesiedelt? Also Myanmar, da an dieser Grenze, liegt das eben an den Verbindungen in die hohen Politikkreise oder gibt es da andere Gründe für?
Also soweit ich das recherchiert habe und so wie man das auch in diesen UN-Berichten nachlesen kann, geht die Geschichte so, dass das im Prinzip aus diesem Bereich Glücksspiel kommt. Glücksspiel und Drogen. Und da ist ja auch das goldene Dreieck. Und es war halt so convenient. Irgendwie diese Räume waren da. Es gab dann teilweise Investoren, die diese Gebäude, die dort stehen, hochgezogen haben eben. Die waren dann schon verbandelt mit den Kartellen. Also es war im Prinzip so eine Art Mischung, ja, aus Gelegenheit, günstig, dann Umfeld stimmt, ne, man kann dort gut Leute bestechen, also gerade diese Border Control Guards gelten als hochkorrupt, die zwischen Myanmar und Thailand arbeiten. Also es ist so eine Mischung aus verschiedenen Faktoren.
Danke. Vielen Dank für diese Frage. Und damit gehen wir nach oben auf die Empore zur nächsten.
Ja, vielen Dank. Meine Frage wäre, habt ihr Infos darüber, was die Nationalitäten sind von den Menschen, die dort verschleppt werden? Also der eine Fall war jetzt Chinese, aber wie sieht es zum Beispiel auch mit thailändischen Staatsbürgern aus? Und wenn diese Camps alle an der Grenze zu Thailand sind, wie verhält sich der thailändische Staat dazu?
Ja, sehr spannende Frage. Es sind viele Thailänder auch dabei, es sind insgesamt viele Asiaten. Ich habe aber auch schon Fälle gelesen von Leuten aus Nepal. Ja, es gibt sogar Fälle von Europäern, also irgendwie Backpacker oder so, die halt mit diesem Job Opportunity, hier kannst du Geld verdienen, dann dort gefangen genommen werden. Es ist so, es gibt immer wieder Militäraktionen, die so mit viel Pompom dann auch im chinesischen Fernsehen oder auch im thailändischen Fernsehen gezeigt werden, nach dem Motto, wir haben jetzt wieder 50 Menschen gerettet, wir haben wieder 50, wir haben 100 Menschen gerettet. Ich glaube, das ist mehr für Show. Ich denke, was wir nicht wissen oder nicht sehen, ist, welcher Druck wird im Hintergrund auch aufgebaut, also von Thailand auf Myanmar, und weil am Ende kann eigentlich nur das Land selber massiv militärisch dagegen vorgehen, aber davon weiß man jetzt nicht so viel. Was es eben öfter gibt, sind so große Rettungsaktionen, große Gefangenenaustausch, Übergabe an der Grenze, da gibt es immer wieder Berichte dazu. Natürlich stinkt es der thailändischen Regierung, nicht nur wegen der Menschen, die dort verschleppt werden, sondern weil auch gerade in den asiatischen Ländern Menschen ihre Alterssicherung in diesen Scams verlieren, weil dort eine Armut auch entsteht, weil Menschen ihr Geld an Cyberkriminelle verlieren. Und dadurch wird auch dieses Problem eigentlich immer größer und der Handlungsdruck auch immer stärker.
Ja, und damit sind wir leider, leider am Ende der Zeit angekommen. Ich danke euch vielmals für diese unglaublich krasse und auch extrem bedrückende Recherche. Und ja, bitte nochmal einen ganz herzlichen Applaus dafür. Applaus